Guten Morgen miteinander. Kürzlich habe ich bei meiner Nichte, bei der Lisa, unten gestaubsaugert in ihrem Kinderzimmer. Es sind ein paar Sachen am Boden gelegen und leider habe ich dann ein kleines Playmobil-Spielzeug eingesaugt, was natürlich nicht so lässig war für sie. Wir haben den Staubsauger aufgetan und es war natürlich viel Staub. Und wir haben gesagt, liebe Lisa, das Spielzeug werden wir in diesem Staubsack nicht mehr finden. Und auf das aber hat sie voller Überzeugung gesagt, aber Jesus kann das wieder rausholen. Er kann das. Und das hat mich sehr berührt, so den kindlichen Glauben, dass jetzt Jesus das Spielzeug wieder rausholen kann. Und es ist so. Jesus hätte das durchaus machen. Aber entspricht denn das Handeln und das Wirken von Jesus immer genau unseren Vorstellungen und unseren Wünschen? Bedeutet der Vers im Lukas 1, 37, was heisst, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich, dass Gott einfach alles möglich macht in unserem Leben, wo wir uns wünschen und wo wir uns vorstellen. Meine Frage an alle heute Morgen ist, wie stellst du dir den König Jesus vor? Und ich glaube, ganz bewusst oder auch unbewusst stecken wir Jesus in einen Rahmen hinein. Und wir legen uns in unserem Kopf zurecht, wie er ist, wie er handelt in unseren Schwierigkeiten und in unseren Nöten. Wir legen uns in unserem Kopf zurecht, wie er uns selbst begegnet. Und wir wissen auch in diesem Rahmen, wie Jesus denkt über gewisse Sachen, was er als gut findet und was nicht. Wir haben alle bewusst und unbewusst so einen Rahmen. Und auch die Menschen vor 2000 Jahren hatten so einen Rahmen gehabt. Sie hatten Vorstellungen gehabt, wie sie sich den lang ersehnten Messias, Jesus, vorstellen. Und wir wollen jetzt zusammen nachher anschauen, was haben die Leute vor 2000 Jahren gedacht, wie denn der Messias wird sein. Zur Zeit von Jesus, wo Jesus auf die Welt gekommen ist, hat Gott schon etwa 400 Jahre nicht mehr zum jüdischen Volk geredet. Also es war eine Wüstenzeit. Krieg und innerpolitische Schwierigkeiten haben das Leben schwer gemacht, dazumal. Und die Römer haben die halbe Welt regiert und unter der Macht der Römer zu leben, war auch nicht immer ein Zuckerschleck. Das Volk hat sich gesehnt nach dem lang ersehnten Messias, der im Alten Testament davon geschrieben worden ist. Sie haben sich gesehnt nach einem Retter, der sie endlich befreit und alles wieder gut macht. Durch die jüdische Geschichte und auch durch die politische Situation haben die Juden und auch die Gelehrten von der damaligen Zeit ganz klare Vorstellungen gehabt, wie der Messias, der Retter, dann wird sein und wie er auch wird handeln und was er wird machen. Zu dieser Zeit hat es ganz verschiedene religiöse Parteien gegeben. Und das Ziel von dieser Parteien war aber alles das Gleiche. Sie haben durch ihre Handlungen wollen, den Weg für den Messias vorbereiten. Sie haben alles gegeben, damit der Messias endlich kommt. Und ich möchte euch drei von diesen Parteien ganz kurz vorstellen. Wir haben Pharisäer gehabt, die sind euch sicher bekannt. Pharisäer haben dafür gesorgt, dass die 613 Gebote von der Tora, von den 5 Büchern Mose, eingehalten worden sind. Und wenn sie Angst hatten, dass irgendjemand so ein Gesetz brechen könnte und so der Zorn Gottes auf sie gezogen worden wäre, haben sie Gebot für Gebot und Gebot für Gebot von der Gebot gemacht. Sie haben ganz viele Gebote gemacht, die in diesem Buch im Talmud zusammengefasst worden sind und haben so geschaut, dass ja nichts passiert ist. Dadurch sind die guten Gebote von Gott, die ursprünglich einfach das Leben hätten sollen regeln, ein riesen Stress geworden für das ganze Volk. Aber ihre Absichten sind gut. Ich möchte da betonen, bei uns sind immer die Pharisäer die Bösen, oder? Aber sie sind nicht einfach böse, sondern sie wollten es gut machen. Sie haben sich Mühe gegeben mit allem, was sie können. Und ihr Rahmen war klar. Sie waren überzeugt, wenn der Messias wird kommen, der wird alle Gebote und Gebote von der Gebot einhalten und schauen, dass das wirklich durchgesetzt wird. Dann hat es so eine politische Vereinigung gegeben, die Essener. Und für die war klar, die Welt ist böse, wir schatten uns abschatten von der Welt und wir züchten so eine reine Elite heranzüchten, die den Weg für den Messias vorbereiten kann. Also alle offensichtlichen Sünder waren aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen. Genau. Und auch ihr Rahmen war klar, der Messias, der wird sich reinhalten und wird ganz sicher nicht mit sündigen Menschen Kontakt haben. Dann haben wir Zeloten gehabt. Zeloten waren so richtig die Eiferer für Gott und dazu haben sie auch Schwert benutzt. Sie haben den bewaffneten Widerstand gegen die Römer gefordert und für sie war klar, wenn Jesus wird kommen, dann wird er Schwert ergreifen und wird endlich die Römer aus dem Land rauswerfen. Und dann haben sich die Juden auch natürlich noch auf all die Verheißungen vom Alten Testament gestützt. Zum Beispiel Jesaja 9,6, was heisst, seine Herrschaft ist gross, also die Herrschaft von dem Messias wird kommen. Und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Der Messias wird also ein grosser König sein, der vielleicht einmal wie so ein römischer Cäsar wird in Jerusalem triumphal einreiten. Er wird prunkvoll sein und herrlich sein. Ich kann mir das gerade vorstellen. Und dann, ich habe das so aus einem Buch von einem jüdischen Gelehrten, der das so aufgeschrieben hat, hat es so ganz klare Vorstellungen gegeben, was für Taten denn der Messias wird tun. Und zwar hat es 3 messianische Wunder gegeben, sagt man denen, wo man gewusst hat, wenn die mal passieren, dann ist das ein klares Indiz, dass das der Messias könnte sein. Erstens, Heilung von einem Aussetzigen. Im Alten Testament ist die Schwester von Mose, Miriam, mal vom Aussatz geheilt worden, aber seitdem ist nie mehr eine jüdische Person von einem Aussatz geheilt worden. Darum hat man gewusst, wenn einmal jemand kommt, der ein Jude vom Aussatz heilt, dann könnte das der Messias sein. Das Zweite war, dass jemand, der stumm, der durch einen Dämon bedingt stumm ist, dass der geheilt wird. Also, dass der Dämon austrieben wird und der nachher geheilt wird. Das war bis jetzt noch nie möglich gewesen. Also könnte das Wunder auch ein Zeichen sein, dass der Wundertäter der Messias ist. Und das Dritte ist, es ist noch nie ein Blindgeborener geheilt worden. Für die Juden war klar, wenn jemand blind geboren wird, dann ist das eine Strafe von Gott. Und darum ist noch nie jemand geheilt worden, der blind geboren ist. Und darum wird das ein Zeichen sein für den Messias, wenn eine Person einen Blindgeborenen heilt. Also ihr spürt es vielleicht, die Leute der damaligen Zeit haben denn langer sind die Messias in einen ganz klaren Rahmen gesteckt. Sie haben klare Vorstellungen gehabt, wie der Messias wird kommen. Und ich glaube, ihr spürt jetzt alle schon ein bisschen, dass dieser Rahmen sehr konfliktbeladen wird sein. Und nochmal meine Frage an uns alle, an dich heute Morgen. Wie sieht dein Jesus in deinem Rahmen aus? Ich habe mir überlegt, ja, was prägt in unseren Rahmen? Sicher Gottes Wort, die Bibel, die wir lesen, die ganz klar uns Jesus beschreibt. Dann auch unsere Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben. Dann spielen auch persönliche Wünsche, Interessen und Rechte eine Rolle. Ja, ein Recht auf etwas, Jesus soll mir das geben. Der Jesus in unserem Rahmen, sind wir ehrlich, ist manchmal auch sehr persönlich geprägt. Und wie der Rahmen der Schriftgelehrten prägt war von der damaligen Kultur und von der politischen Situation, so ist auch unser Jesus prägt von unserer westlichen Kultur. Zum Beispiel das ganze Thema Leistungsdenken. Wie oft ist der Jesus da in diesem Rahmen rein, denkt man, er ist nicht zufrieden mit meiner Leistung, der Jesus erwartet doch mehr von mir. Das sind wir Kinder von unserer Zeit, von unserer Kultur. Ich habe mir sagen lassen, dass ein Filipino Leistungsdenken nicht kennt. Weil in dieser Kultur gibt es das Leistungsdenken nicht wirklich. Sie sind sehr gemächlich und nehmen es eher gemütlich. Sie kennen das Leistungsdenken nicht. In vielen Rahmen von westlichen Christen ist auch der Wohlstand und Gesundheit in diesem Rahmen inne. Schließlich steht es immer Nachfolger von Jesus zu, dass es uns gut geht. Ich bin überzeugt, dass Christen von Drittweltländern ganz anders über das Thema würden denken. Wir neigen dazu, dass wir Jesus ein bisschen vor unseren Karren spannen. Zeig mir deinen Jesus und ich sage dir, wer du bist. Eine ganz spannende Aussage. Zeig mir deinen Jesus, wie dein Jesus in deinem Rahmen innen aussieht und ich sage dir, wer du bist. Was geschieht denn aber mit uns, wenn Jesus die Vorstellungen nicht erfüllt, wenn er den Rahmen, den wir in unserem Kopf bewusst und unbewusst haben, wenn der gesprengt wird, haben wir ein Problem. Und das Problem haben die Leute zur damaligen Zeit auch gehabt. Denn Jesus hat den Rahmen gesprengt, wo es immer auch nur gegangen ist. Das war geradezu sein Hobby. Und das hat die geistliche Elite zur damaligen Zeit, aber auch das ganze jüdische Volk in einen grossen Aufruhr und einen grossen Clinch gebracht. Es hat viele Gründe gegeben, dass die Leute der damaligen Zeit erkennen konnten, es ist wirklich der Messias. Zum Beispiel, er hat, wer hätte es gedacht, die drei messianischen Wunder vollbracht. Er hat in Matthäus 8, 1-4 hat er einen jüdischen Mann vom Aussatz geheilt. Und er hat noch zu ihm gesagt, gang und zeig dich den Priester. Damit die Priester erkennen können, wow, da ist ein messianisches Wunder passiert. Wir müssen vielleicht ein bisschen mehr auf den Jesus schauen. Es könnte der Messias sein. Dann in Matthäus 9, 32-34 lesen wir die Geschichte, wo ein Stummer zu Jesus gekommen ist. Jesus hat den Dämon austrieben und der Mann hat wieder reden. Ein weiteres messianisches Wunder ist passiert. Und in Johannes 9, 1-41, das ist eine ganz lange Geschichte, lesen wir die Heilung vom Blindgeborenen, wo geheilt worden ist. Die Geschichte ist so lang, weil die Pharisäer ihn so verhört haben. Sie haben ihm ganz viele Fragen gestellt, um herauszufinden, ist er wirklich blind geboren worden? Weil wenn er blind geboren worden ist, dann könnte das der Messias sein. Jesus hat wohl messianische Wunder verbracht, aber er hat sich so gar nicht wie der Messias verhalten. Das war das grosse Problem. Der Messias, der hätte triumphal in Jerusalem einreiten sollen, ist in einem Stall geboren worden und sein Vater war ein einfacher Zimmermann. So enttäuschend. Für die Schriftgelehrten war es klar, dass der Messias die Gebote befolgen wird. Aber nein, Jesus hat die Gebote natürlich gebrochen. Er hat wohl keines von diesen 613 Geboten gebrochen, also von der Tora, aber er hat die Weisungen vom Talmud, all die Gebote von den Geboten, von den Geboten, die auch menschliche Gebote sind, hat er sehr gerne gebrochen und auch nicht wirklich ernst genommen. Zum Beispiel hat er am Sabbat geheilt und Ehren abgelesen. Und jetzt eigentlich steht, am Sabbat dürfen wir gar nichts arbeiten. Anstatt das erwartete Lob vom Messias, haben die Pharisäer eine krasse Rüge kassiert. In Matthäus 23, 4-6 sagt Jesus zu diesen Schriftgelehrten, sie knebeln euch mit unerfüllbaren religiösen Forderungen und tun nicht das Geringste, um euch die Last zu erleichtern. Alles, was sie tun, tun sie nur nach außen hin. Und wie sie es lieben, bei Festessen am Kopfende des Tisches auf dem Ehrenplatz zu sitzen und in der Synagoge auf den besten Plätzen. Harte Kost für die Schriftgelehrten, die gemeint haben, sie machen es so gut. Die Menschen, wie ich schon gesagt habe, vor der damaligen Zeit, waren auch sicher, dass sich der Messias reinhalten wird. Aber nein, was hat er gemacht? Er hat sich mit den Sündern abgegeben. Er hat bei Zöllner gegessen. Er hat sich von einer Prostituierten die Füße waschen lassen. Er hat sich mit dem Abschaum der Gesellschaft abgegeben. Jesus hat den Rahmen völlig gesprengt, den die hatten. Und wir können uns vorstellen, vielleicht ein bisschen, was das für eine Frust war für die Leute. Was das für eine Enttäuschung war für die Leute. Und was, auch für eine, was das für eine Verwirrung war für die Leute. Ihr Rahmen ist total gesprengt worden. Dem, was sie sich eigentlich ursprünglich vorgestellt haben. Und anstatt die Römer zu hassen und sie endlich zu dem Land auszukicken, hat Jesus ihnen vergeben, noch bevor er am Kreuz kläglich gestorben ist. Das sprengt den Rahmen absolut, oder? Und dann sind die Schriftgelehrten sicher auch noch davon ausgegangen, dass der Messias dann so die geistliche Elite um sich wird scharen und dann mit ihnen wird seine Pläne teilen, wie er jetzt das, die Herrschaft könnte aufrichten könnte. Aber nein, Jesus hat 12 komische Vögel um sich herum gesammelt. Der Simon, der Zelot, es steht, dass der eine jüngere Simon, dass das ein Zelot war, einer, der also am liebsten das Ganze auch mit dem Schwert vorantrieben hätte. Denn Johannes und Jakobus haben den Beinamen Donnersöhne gehabt. Und den Beinamen kommt man wahrscheinlich nicht einfach grundlos über. Und dann hat Jesus auch noch zwei Jünger vom Johannes dem Täufer adoptiert. Johannes der Täufer, ein wilder Asket, der Heugümper gegessen hat und Kamelhaar getragen hat. Also sehr speziell. Und übrigens, wisst ihr, dass die Johannes der Täufer und Jesus, dass die ein Gewichtsproblem hatten? Der Johannes hat gesagt, ganz klar, ich muss abnehmen, aber Jesus muss zunehmen. Genau. Also ihr könnt euch vorstellen, jeglicher Rahmen von der damaligen Zeit ist gesprengt worden. Jesus hat überhaupt nicht die Vorstellungen erfüllt, die die Leute damals von Jesus hatten. Immer da, wo Jesus war, konnte man nicht gemütlich einen Kaffee trinken. Es ist immer irgendetwas passiert. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Mit solchen Situationen. Wie gehen wir damit um, wenn unser Rahmen gesprengt wird? Die Gelehrten der damaligen Zeit haben nicht damit umgehen. Sie haben an ihrem Rahmen festgehabt. Und was war die Konsequenz davon? Sie haben Jesus, den Messias, bis heute verpasst. Sie haben verpasst, wie er triumphal in Jerusalem eingeritten ist. Zwar nicht auf einem weißen Ross, auf einem roten Teppich und mit Posaunenchör, sondern auf einem Esel mit Palmenzweig und mit Jubelgeschrei der Bevölkerung. Sie haben verpasst, wie Jesus den grössten Sieg der Weltgeschichte vorgetragen hat, am Kreuz. Er hat wohl nicht die Römer besiegt, aber er hat den Satan besiegt, für immer und ewig, sodass wir freien Zugang haben zu Gott, unserem Vater. Sie haben den Messias verpasst, weil sie an ihren Vorstellungen, an ihrem Rahmen festgehalten haben. Sie haben ihren Rahmen nicht sprengen lassen. Sie waren blind für den Messias. Auch viele vom jüdischen Volk haben wir immer wieder lesen, dass ihnen zu viel geworden ist, was Jesus da erzählt hat. Und sie haben ihn verloren. Sie haben wohl gut gestartet, sie waren Fans von Jesus, wir haben vorhin gesehen, wie sie ihm zugejubelt haben. Aber irgendwann ist es ihnen doch zu viel geworden, weil er ihren Rahmen gesprengt hat. Und auch heute sprengt Jesus noch ganz viele Rahmen. Und er handelt gar nicht immer nach unseren Vorstellungen. Und auch heute halten ganz viele Menschen an ihrem Rahmen fest, wo sie sich gesetzt haben und lassen den Rahmen nicht sprengen. Und das Traurige ist, dass auch heute ganz viele Leute immer wieder blind werden für Jesus und so das Wirken auch in den schlimmen Situationen nicht sehen von ihm. Auch heute haben viele Menschen Mühe mit Jesus. Und Leute, die gut gestartet haben, verlassen ihn wieder, weil er nicht in einer Vorstellung entsprechend handelt. Menschen haben Mühe mit Jesus, weil er in der Familie nicht so eingreift, wie sie sich das eigentlich wünschen. Menschen haben Mühe mit Jesus, weil er ihre Sehnsucht nicht stillt, so wie sie sich das vorstellen. Menschen haben Mühe mit Jesus, weil der Preis der Nachfolge plötzlich zu gross wird. Menschen haben Mühe mit Jesus, weil er nicht heilt. Und wenn man sich dann die Frage stellt, kann Jesus nicht eingreifen oder will er nicht eingreifen, dann wird der Rahmen ein Riesenproblem. Dann werden wir blind für Gottes Wirken in unseren Situationen. Weil Jesus ist doch viel grösser als unser Rahmen, wo wir uns festgelegt haben. Er ist viel grösser und herrlicher als all unsere Vorstellungen. Er ist viel weiser, als wir das jemals können sein. Meine Frage an uns alle ist heute Morgen, passt dir dein Jesus in deinen Rahmen hinein? Oder wo sprengt Jesus vielleicht auch gerade im Moment einen Rahmen von dir? Wo handelt er nicht gerade so, wie du dir das eigentlich vorstellst? Und die Tatsache ist, Jesus ist da. Er ist da in allen Widrigkeiten vom Alltag. Eine Tatsache ist auch, dass niemand geschrieben ist, dass in einem Jesus-Nachfolger immer gut geht, dass all seine Wünsche in Erfüllung gehen, dass wir nie eine Not und eine Krankheit werden haben. Aber es steht geschrieben im Wort Gottes, dass er immer da ist, in unseren Nöten. In Jesaja 43,2 heisst es, wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein und ich werde schauen, dass dich die Ströme nicht versäufen. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dir nichts antun. Wenn Jesus manchmal unseren Rahmen sprengt, fühlt sich das wirklich so an, wie wenn wir durchs tiefe Wasser gehen oder wie wir durchs Feuer gehen. Und die alles entscheidende Frage heute Morgen ist, vertraue ich Jesus und seinem Handeln, auch wenn es meinen Rahmen sprengt und meine Vorstellungen nicht erfüllt werden? Bin ich bereit, auch Vorstellungen loszulassen? Ich, wir sind immer wieder herausgefordert, zu lernen, dass wir Gott in unserem Leben lassen lassen, Gott sein. Und dass wir ihm auch zugestehen, du darfst meine Rahmen sprengen. Denn Gott ist gut. Es ist ganz wichtig, dass wir begreifen, Gott ist gut. Und meine Frage an uns alle ist auch heute, darf Gott in unserem Leben Fragen offen lassen? Darf er Sachen machen, ohne dass er sich uns erklären muss? Und wir können einfach vertrauensvoll sagen, okay Gott, du bist gut. Für mich ist das immer wieder ganz viel einfach eine Willensentscheidung, dass ich sage, okay Gott, du handelst nicht immer ganz nach meinen Vorstellungen. Schon so manchmal habe ich gemeint, jetzt weiss ich, was Gott vorhat. Und der Rahmen ist wieder absolut gesprengt worden. Und dann darf ich immer wieder sagen, okay Jesus, und ich bleibe bei dir, ich hebe an dir fest, ich spreche aus, du bist gut und du sollst Gott sein in meinem Leben. Das ist manchmal ein Kampf, aber dazu sind wir alle immer wieder eingeladen. Noch zwei Punkte, ganz praktisch. Erstens, wir brauchen einander. Für etwas sind wir eine Gemeinde, wir brauchen einander. Jesus sprengt immer wieder Rahmen von jedem hier innen. Das kann uns ins Trudeln bringen, das kann uns Mühe machen. Aber gerade darum brauchen wir Menschen, die uns ermutigen. Menschen, die uns sagen, hey, heb an Gott fest. Menschen, die uns helfen, in unseren Schwierigkeiten wieder Jesus zu sehen. Wir brauchen auch Menschen, die uns helfen, den Rahmen zu sprengen. Menschen, die uns sagen, hey, da hebst du so fest an deinen Vorstellungen fest. Lass los. Lass Gott sein in deinem Leben. Ich möchte uns da immer wieder ermutigen, dass wir das auch lernen untereinander, dass wir füreinander beten, dass wir einander zulassen und auch unsere Nöte miteinander teilen. Und auch gerade heute ist das Gebetsteam wieder da, das da ist, um euch zu ermutigen, das da ist, um euch zu helfen, einen Rahmen zu sprengen. Nehmt das in Anspruch, wir brauchen einander. Es gibt das alte Lied, warum geht es denn nicht als Solo-Christ? Vielleicht kennen da die Älteren da hinten, genau. Es geht nicht als Solo-Christ, wir brauchen einander. Im Johannes 17, 18 steht, dass wir die gleiche Sendung haben wie Jesus. Und darum noch eine zweite Herausforderung an uns, werden wir doch selber zu Rahmensprenger in unserem Umfeld. Viele, viele Menschen haben Jesus und Kirche und Christen in einen klaren Rahmen hineingetan. Und der Rahmen ist nicht immer sehr positiv. Darum möchte ich uns alle ermutigen, bist du durch dein Verhalten, durch deine Liebe, durch deine Barmherzigkeit, durch deine Aufrichtigkeit, durch dein Mitgefühl und Einsetzen für Benachteiligte oder für Flüchtlinge oder was auch immer, ein Rahmensprenger an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deinem Verein, in der Seetalkirche oder wo auch immer du bist. Und ja, Rahmensprenger sein braucht Mut. Rahmensprenger sein ist nicht sehr populär. Aber dass sich der Kampf lohnt, hat Jesus uns vorgelebt. Amen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich nicht irgendwie an welche Normen gehalten hast, wo du auf die Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du wirklich ein Rahmensprenger gewesen bist. Und dass du durch das den grössten Sieg schlussendlich davon getragen hast. Ich danke dir ganz fest dafür. Und danke, dass du jetzt jedes Einzelne hier innen siehst. Du weißt, wo Leute Mühe haben mit dir im Moment, weil du nicht so handelst, wie sie sich das wünschen oder vorstellen. Du siehst all die Nöte, die in diesem Raum innen vorhanden sind. All die Fragezeichen an dich. Und ich bitte dich, in deinem Namen Jesus Christus, dass du es zur Reihe gehst und dass du zu jedem Einzelnen redest. Dass du zeigst, was dran ist, den Rahmen zu sprengen lassen. Dass du zeigst, was dran ist, falsche Vorstellungen loszulassen. Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du das schenkst. Und ich bitte dich im Namen Jesus, dass du uns ein tiefes Vertrauen zu dir schenkst. Die tiefe Gewissheit, dass du gut bist. Und ich spreche das aus über uns allen. Gott ist gut. Er meint es gut. Herr, ich danke dir ganz fest dafür. Danke, Herr, dass du einfach wirkst für deinen Heiligen Geist. Amen.